Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, heute dieses Interview mit dir teilen zu können mit Samuel Koch. Und Halleluja, mein lieber Scholli, ich bin aus diesem Interview rausgegangen, so inspiriert, so voller Demut, Dankbarkeit, Inspiration, wirklich, also dieses Interview hat es in sich. Samuel Koch ist ein unfassbar inspirierender, toller Mensch. Viele von euch kennen ihn. Er ist Autor, er ist Podcaster, er ist Motivationsredner, er ist Schauspieler. Und viele von euch wissen wahrscheinlich auch, dass er 2010 bei Wetten, dass bei einer Wette schwer gestürzt ist und dabei so schwer verletzt wurde, dass er seitdem halsabwärts gelähmt ist und auf Hilfe natürlich auch von außen angewiesen ist. Und man natürlich glauben könnte, nach so einem schweren Schicksalsschlag, dass man nie wieder Freude im Leben finden wird oder überhaupt irgendwie wieder ein normales Leben führen kann. Und Samuel Koch belehrt uns da auf jeden Fall etwas Besseres und ist einer der Menschen, die vor so viel Lebensfreude, Dankbarkeit und einfach Verbundenheit mit sich selbst sprüht und strahlt, dass ich wirklich, ja, ich hätte mich 10 Stunden lang mit ihm unterhalten können und mit seiner Herangehensweise ans Leben, wie er natürlich auch mit diesem Schicksalsschlag umgegangen ist, der natürlich massiv für ihn gewesen ist und alles andere als einfach gewesen ist. Und wie er heute damit umgeht, so sehr zum Beispiel auch auf Hilfe angewiesen zu sein, wie es ist, anderen Menschen das eigene Leben so sehr anvertrauen zu müssen, gleichzeitig aber auch immer wieder selber in die Selbstwirksamkeit zu kommen, trotz der körperlichen Einschränkung oder gerade wegen der körperlichen Einschränkung. Und was für ihn Spiritualität bedeutet, das war auch so schön, mit ihm darüber zu sprechen, was ihm geholfen hat in dieser Zeit, wie ihm sein Glaube geholfen hat. Und ja, also diese Folge wirklich, wo auch immer du gerade in deinem Leben stehst und wenn du irgendwie das Gefühl hast, du weißt nicht, wie du weitermachen sollst oder du fühlst dich gerade verloren oder hilflos oder hast Angst vor dem, was vielleicht kommen könnte, hör diese Folge an, schick sie an Menschen, die gerade wieder den Glauben an sich selber brauchen und lass dich hier von Samuel mitnehmen in diese innere Kraft, die wir alle in uns tragen, diesen Glauben an uns selbst und aber auch an eine höhere Kraft, die uns einfach trägt und leitet, wenn wir uns dafür öffnen. Und ja, also unglaublich viel Freude mit diesem Gespräch, ganz viel Kraft, ganz viel Hoffnung und ich schicke dir auch ganz viel Liebe, eine große Umarmung, hoffe, es geht dir gut und freue mich natürlich riesig, wenn du mir zu der Folge von heute, wo auch immer du sie gerade guckst, auf YouTube oder sonst natürlich gerne auch auf Instagram, dann danach unter dem Post deine Gedanken dazu dalässt. Was hat dich bewegt? Was ist das, was du für dich mitnimmst? Was hat dich inspiriert? Teil das unglaublich gerne und wie gesagt, schick die Folge auch gerne weiter, denn ich glaube, die darf die ganze Welt hören. Also viel Spaß mit Samuel Koch. Ich freue mich so sehr, den wundervollen Samuel Koch heute hier im Podcast zu haben. Wir haben es endlich geschafft. Es war gar nicht so leicht für uns beide, einen Termin zu finden, aber wir sind jetzt hier zusammengekommen, voller Begeisterung und Freude und Liebe füreinander. Deswegen einfach so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Ich danke dir vielmals und ich freue mich auch sehr.
Richtig schön. Wie geht's dir? Wie schaut dein Leben gerade aus? Hol mich mal rein in die Welt von Samuel Koch.
Ach du meine Güte.
Was treibst du so?
Hier ist so eine komplexe Frage zu Beginn. Nein, was treibe ich so? Ich habe gerade mit meinem, ohne Quatsch, mit meinem Schauspielagenten habe ich gerade abgewürgt, gesagt, ich habe jetzt eine Aufnahme. Ich kann nicht. Ist wieder mal ein E-Casting reingekommen für eine lustige Serie. Seit Corona hat sich unser Wohnzimmer, in dem ich hier gerade sitze, sowieso zu so einem E-Casting-Studio verwandelt. Ich bin in Vorbereitung gerade, ich bin ja in Mannheim, ist Bundesgartenschau, bereite gerade meinen Rilke- und Kochabend vor. Da werde ich einige Vorstellungen haben. Rainer Maria Rilke Texte vortragen, zusammen mit tollen Musikern. Das ist morgen, da sind morgen Proben. Dann war ich gestern noch in Dresden und am Morgen noch in Berlin für Drehbucharbeiten, an denen ich gerade sitzen darf, zusammen mit dem großartigen Regisseur Leander Hausmann entwickeln wir gerade eine Serie. Ich bin, ach du meine Güte, ich muss immer einen Kalender gucken, wenn ich gefragt werde, was ich so mache. Aber ich will jetzt hier nicht schäbig in Kalender gucken und so darf ich glücklicherweise in verschiedensten Projekten stecken. Gerade vorhin kam eine Nachricht, dass die Wasserlieferungen, was mich übertrieben gefreut hat, trotz allem, und man verbietet sich dann fast die Freude, über unsere Vereinskontakte konnten wir in die Krisengebiete der Ukraine zusammen mit der Metro AG, mit der wir schon seit dem Kriegsausbruch zusammenarbeiten, die auch die Geflüchteten in unserer Geflüchtetenunterkunft oft versorgen, konnten wir riesige Wasserlieferungen in die Kriegsgebiete senden. Und die sind heute angekommen. Habe ich gerade die Nachricht bekommen, habe ich geschrieben, ich freue mich trotz allem. Aber es fällt einem trotzdem schwer, sich zu freuen, weil man weiß, es ist einfach so eine krasse Not da. Und auch in unserer Vereinsarbeit, wo aktuell, wie gerade schon angedeutet, 90 Geflüchtete mit Einschränkungen wohnen, was jeden Tag große Herausforderungen mit sich bringt, setzt alles, all die Freude über auch schöne Projekte immer wieder in Relation. Und ich könnte wahrscheinlich unzählige Dinge aufzählen, über die ich manchmal selber nicht so die Kontrolle und Orientierung mehr habe. Und so versuche ich das Leben trotz allem zu feiern. Wow. Und du so?
Und ich so. Also super spannend, danke fürs Reinholen in dein Leben. Ich finde es immer schön, so als wissen, wo gerade jemand steht. Was ist gerade so das, was dich beschäftigt? Was sind gerade so die Themen, die bei dir auf dem Tisch liegen? Bei mir sieht es ähnlich aus tatsächlich. Ich habe auch viel auf dem Tisch, bin aber gerade wahnsinnig erfüllt und super happy. Und ich habe so, ich habe gerade gejournalt. Und ich habe mit meinen besten Freundinnen so einen Joke, dass ich sage so, mein Leben ist wie so eine Serie und es gibt immer so einen neuen Staffelanfang jedes Jahr. Und das machen wir so seit 3 Jahren. Letztes Jahr war Staffel 2 und vor 2 Tagen hat Staffel 3 angefangen. und das ist dann immer so, ich finde es so witzig. Ich sehe mein Leben dann manchmal so ein bisschen, ich habe so geschrieben, okay, ich freue mich so krass auf Staffel 3 in meinem eigenen Leben und das, was jetzt in dieser Episode sozusagen passiert. Und ja, da stehe ich gerade irgendwie Anfang Staffel 3, Freunde. Es geht weiter.
Ja. Ja, wie heißt die Staffel? Hat die schon
Vertrauen.
Namen?
Vertrauen heißt sie. Ja.
Oh, beste oder wichtigste oder gleichzeitig. Oh, wird es auch immer schwerer zu vertrauen, habe ich das Gefühl. Ja. Oder so viel Vertrauen geht verloren.
Dann lass uns über Vertrauen sprechen. Gerade. Damit starten wir jetzt meine dritte Staffel mit dir als meinen ersten Gast, Seriengast in meinem Leben. Vertrauen. Dein Leben ist, also ich bin so inspiriert von dir einfach und von deinem Leben und wie du vorangehst, auch mit den Themen, die dich beschäftigen und die dich irgendwie ausmachen. Wie kommst du immer wieder ins Vertrauen? Was bedeutet für dich Vertrauen? Und gab es Momente, wo du irgendwie Vertrauen verloren hattest?
Mhm. Ja, da hätte ich wahrscheinlich auch begonnen, weshalb Vertrauen auch immer schwieriger wird, wahrscheinlich auch im Laufe eines Lebens, weil immer öfter wird ja leider auch Vertrauen gebrochen. Und bei mir war es auch so, dass auch das Vertrauen auf mich selbst und das Vertrauen auf meine eigenen Fähigkeiten ich stellenweise verloren habe. Und jetzt gerade in den letzten Jahren sehen wir es in der Gesellschaft, wie Vertrauen natürlich auf ein System oder Systeme verloren geht. Aber ich bleib mal kurz bei mir, um die Schlussfolgerung eigentlich zu nennen, das Ergebnis. Ich muss nur überlegen, wie ich da hingekommen bin. Will ich so an Vertrauen einfach festhalten und versuche einfach ganz oft trotz allem, auch wenn es gar nicht danach aussieht und mein Leben gerade auch in der Vergangenheit so war, dass ich nicht mehr wusste, wohin es geht, was ich noch vertrauen, was ich noch hoffen kann, mich einfach immer wieder neu zu entscheiden, braucht viel Disziplin und viel Trotzreaktion, sagen, ich vertraue trotzdem darauf, dass es gut wird und ich vertraue trotzdem darauf, dass es mir irgendwie schon zum Besten dient. Auch wenn ich es jetzt gerade noch nicht sehen kann. Auch wenn ich es jetzt noch nicht kapiere, auch wenn ich nicht weiß, warum dieses oder jenes passieren musste. Ich will trotzdem vertrauen, dass es mir in irgendeiner Form irgendwann zum Besten dient. Weil ich selbst war in meinem Leben an einem Punkt, wo ich überhaupt gar keine Hoffnung und keine Perspektive und mehr hatte und all meine Träume und Wunschvorstellungen zerstört waren, auch weil ich für einige Vertrauensbrüche mit mir selbst erlitten hatte. Und rückwirkend kann ich sagen, auch wenn man denkt, es geht nicht weiter und auch wenn man denkt, es gibt keine Hoffnung mehr, kann ich jetzt sagen, selbst dann geht es noch weiter und selbst dann gibt es noch Hoffnung. Und das stärkt natürlich mein Vertrauen auch im Hier und im Jetzt und für alles Zukünftige.
Nimm mich mal mit in einen dieser Momente, wo du für dich an diesem Punkt warst, wo du gesagt hast, ich habe gerade keine Hoffnung mehr. Was war das für ein Moment? Und was waren deine Gedanken in diesem Moment? Und was hast du dann aktiv getan, um ja am Ende noch da zu sein, also um weiterzumachen und trotzdem an die Hoffnung zu glauben?
Tja, ich erinnere mich an verschiedene Momente. Also ich weiß gar nicht, wiefern deine hörenden Menschen so über meine Biografie überhaupt informiert sind. Ich war, vielleicht erzähle ich das noch ergänzend oder gehen wir ein bisschen davon aus. Man kann es natürlich auch irgendwo nachlesen. Ich versuche es ganz streiflich dann gleich. Bin im Kopf gegen Auto gerannt, habe mir viermal Genick gebrochen. Hatte eigentlich Berufswünsche, alle körper- und bewegungsorientiert, sei es jetzt beim Cirque du Soleil als Akrobat oder ein Stipendienangebot der State University of Illinois, auch als Kunsttourentrainer, habe 20 Jahre lang Kunsttouren betrieben bis zweite Bundesliga und hatte gerade ein Schauspielstudium begonnen und dann kam dieser Crash und dann ging all das nicht mehr. Da springe ich jetzt in einen von verschiedenen Schlüsselmomenten, die ich so hatte und habe erst langsam kapiert, dass es mit der Hoffnung auf Wiederherstellung von Bewegung nicht so gut aussieht. Und so langsam habe ich kapiert, okay, was ist, wenn ich tatsächlich nie wieder laufen kann, nie wieder selbstständig leben kann. Und da erinnere ich mich, wie ich zum ersten Mal relativ frustriert in den Rollstuhl gesetzt wurde, in den ich eigentlich nie wollte, also von dürfen war kaum die Rede, wurde zum ersten Mal nach 3 Monaten, die ich nur im Bett rumlag, festgeschraubt mit meinem Kopf nach draußen geschoben, auf den Balkon und war ziemlich frustriert und auch wütend und wusste nicht, wohin. Und ich kann gar nicht so von so einer aktiven Entscheidung wirklich sprechen, habe dann aber zum ersten Mal seit 3 Monaten wieder draußen eingeatmet und auch gemerkt, dass ich gerade zum ersten Mal durch meinen Mund und durch meine Nase einatme und nicht durch meinen Luftröhrenschnitt im Hals und empfand es als übertrieben angenehm, endlich wieder unklimatisierte Bergluft einzuatmen, wurde in der Schweiz rehabilitiert und dann habe ich mich so umgeschaut in der Landschaft und ich hatte wochenlang nur einen kleinen Fensterausschnitt der Umgebung gesehen und wusste nie, was sich außerhalb des Klinikgebäudes befunden hat. Und in diesem Frust war ich so, du sprichst ja auch oft von etwas Göttlichem und ich war an diesem Nullpunkt, habe ich auch so gesagt, wohin soll ich jetzt noch gehen? Was soll ich jetzt noch machen? Für mich war es dann die einzig logische Konsequenz, mich an Gott zu wenden und zu sagen, ja, wohin sonst soll ich jetzt noch? Weil all meine Pläne sind Schrott. Und dann in diesem Moment, wo ich mich so umschaute, die Bergluft endlich wieder durch Mund und Nase eingeatmet habe und diese grüne Wiese gesehen habe, mit so lustigen Heidschnucken da drauf, war so ein See in der Nähe, im Hintergrund die Berge vereinzelt mit Schnee bedeckt, blauer Himmel vereinzelt, Wolken, musste ich plötzlich so ein bisschen grinsen. Musste an die netten Krankenschwestern und Therapeuten denken, an meine Familie und meine Freunde, die wieder auf dem Besuchsplan standen. Und irgendwie hat mich dann in diesem Moment Deswegen kann ich gar nicht von so einer aktiven, wirklichen Entscheidung in diesem Moment sprechen, aber dann so eine Art Frieden durchströmt und so eine Freude über die Luft zum Atmen, die Schönheit der Schöpfung, die Menschen in meiner Umgebung. Und obwohl die Umstände eigentlich gerade extrem beschissen, Entschuldigung, waren, konnte ich da in dem Moment etwas davon schmecken, dass das Leben irgendwie noch mehr zu bieten hat als körperliche Unversehrtheit oder Gesundheit. Und ich konnte musste dann auch an diesen Satz denken, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Der hat mich viel bewegt, weil ich habe die erste Zeit wirklich nur in meine körperliche Wiederherstellung gesteckt und gemerkt, okay, mein Körper ist echt so mein Schatz und mein Herz und vielleicht sollte ich das hinterfragen. Und ist nicht so, dass das ein Moment war, von dem ich ja nicht immer happy-clappy war, aber das war halt so ein erster, von dem ich dann entschieden habe, deswegen war es keine so Aktion im Sinne von, ich tue jetzt dies oder das, sondern eher so eine mentale, geistige Entscheidung, okay, es gibt da noch was, wofür es sich zu leben lohnt, was ich noch nicht ganz begreife und erahne, aber nach solchen Momenten will ich mich auf die Suche machen und solche Form von, wie ich es mittlerweile beschreiben würde, inneren Frieden, oder auch altertümliches Wort, so ein Gefühl von selig sein, das will ich weiter suchen. Und das tue ich eigentlich bis heute und entscheide mich immer wieder dafür, auch wenn es eher etwas ist, was ich nicht produzieren kann, wie ein Lichtschalter, den ich anschalte, sondern wofür ich halt offen sein muss. Es ist eher was Gnädiges, was in dem Moment zu mir gekommen ist. Und da, wofür man sich aktiv entscheiden kann, ist, glaube ich, für diese schöne Natur offene Augen zu haben, offene Ohren und im Optimalfall ein offenes Herz. Das ist die Entscheidung, die ich immer wieder neu auch treffe.
Schön. Danke fürs Mitnehmen. Und mich da gerade so richtig reinfühlen, mit dir da zu sein und diesen Moment zu sehen. Du hast was gesagt, wo ich gerne mit dir ein bisschen tiefer reingehen möchte.
So meine Güte, noch tief.
Noch tiefer, okay. Ja, weil es geht in dem Podcast, es geht auch in meiner Lebensvision ja ganz viel darum, Spiritualität wieder normal sein zu lassen und Spiritualität als etwas zu sehen, was einfach zu uns Menschen gehört und was uns eine solche Kraft geben kann und so einen inneren Reichtum und Frieden schenken kann. Und
finde ich mega.
Du hast ja gerade gesagt, für dich in diesem Moment so das Einzige, wo du dich hingewandt hast in diesem Moment, als alles verloren war, war Gott, zu sagen, okay, dann nach oben, so ungefähr. Wenn unten nichts mehr ist, dann ab nach oben. Was bedeutet Gott für dich? Was bedeutet Spiritualität für dich, auch auf deinem Weg? Was schenkt es dir? Also was hast du seitdem, wie hast du diese Verbindung gestärkt? Wie gehst du immer wieder in die Verbindung? Und ja, weil ich finde gerade so die Beziehung zu Gott, wer auch immer Gott für jeden Menschen ist, ist ja so eine ganz individuelle, ich sage mal so Liebesbeziehung, die wir haben an diese höhere Kraft. Und ich finde es so schön, sich darüber zu unterhalten, wie sieht diese Beziehung für dich aus und wie gestaltest du die, wie nährst du die und was ist das, was dir diese Beziehung auch zurückgibt?
Ja, ach, eieiei, da kann ich richtig viel zu sagen. Das ist natürlich, wie du es als Beziehung bezeichnest, das finde ich einen sehr treffenden Begriff, so sehe ich das nämlich auch. Und so habe ich da auch so eine Beziehung mit allem, was dazugehört, wie halt so eine Beziehung läuft, mit teilweise mal eine Fernbeziehung, dann eher mal wieder eine intimere Beziehung. Und mein Weg begann das schon ziemlich früh. Ich war, muss ich dazu sagen, vielleicht schon so, wie was man heutzutage mit christlich kultiviert aufgewachsen oder geprägt. Ich hatte Eltern, die in dem Kaff, in dem ich groß geworden bin, den Kindergottesdienst gestaltet haben, den ich natürlich auch besucht habe, bis ich ihn später mitgestaltet habe. Aber meinen Eltern war es auch immer sehr wichtig, dass sie meine Geschwister und mich, ich habe noch zwei Schwestern und einen Bruder, nicht taufen lassen oder sowas, sondern dass wir selbst da die Möglichkeit haben, uns für sowas Spirituelles oder eben auch dagegen zu entscheiden. Und da habe ich dann noch vieles dann gerade in so einer pubertierenden Phase hinterfragt, hatte aber auch ein kleines, will ich jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, ein traumatisches Erlebnis in meiner Kindheit, was dazu geführt hat, dass ich übertrieben viel Angst hatte. Ich war da mal in einer Nacht verloren gegangen und hatte dann echt viel Angst vor dem Dunkeln und hatte Angst vor der Unendlichkeit und Angst vor dem Tod und mir schon früh Fragen gestellt, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und ich hatte echt viele lange Albträume als kleiner Bengel und das hat mich echt fertig gemacht. Ich konnte gar nicht mehr einschlafen, es war wirklich fast panisch. Konnte auch kaum in den Sternenhimmel gucken, weil es für mich immer so unbegreiflich war, so als 12-Jähriger. Ach du meine Güte, der Stern ist vielleicht schon nicht mehr da, weil das Licht so lange hierher braucht. Und das hat mich irgendwie erschlagen, dieses Ungreifbare. Und dann war es eines Abends, und da beginnt so ein bisschen meine spirituelle Reise, du danach ja auch fragst, also die transzendente Reise zu etwas, was ich nicht so greifen und schwer erklären kann. Das ist eher jetzt eben was Empirisches. Und dann habe ich sowas wie ein Gebet gesprochen und gesagt, ach du lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, von dem ich da ständig höre in dem Kindergottesdienst und du irgendwie Dinge tun kannst, dann will ich jetzt keine Angst mehr haben. Das klingt jetzt total Banane und von außen betrachtet würde man sagen, ja, es ist wie mit allem Glaube und Religion nur von Menschen gemacht, das psychologisches Konstrukt, das uns irgendwie über Wasser halten soll, mag vielleicht sein, aber für mich war nach diesem kleinen Kindergebet, hatte ich keine Angst mehr. Wow. Seit dem Zeitpunkt habe ich immer ruhig geschlafen, bis heute. Zum Ärgernis meiner Frau und vielleicht auch zum Leidwesen von vielen anderen, weil seitdem habe ich bis zum heutigen Tag einfach keine Angst mehr. Das ist nicht nur gut, war ein bisschen ein fahrlässiges Gebet. Und dann habe ich mich taufen lassen und dann begann aber trotzdem so eine Reise, wo ich dann alles Mögliche ausprobiert habe und viele, viele Fehler gemacht habe und auf vielen Umwegen war, vielleicht auch heute würde ich sagen Wegen. Umwege sind ja auch Wege. Und ich glaube, habe auch vieles hinterfragt, aber mittlerweile komme ich zu dem Schluss, dass mein Glaube oder mein spirituelles Leben, wie du fragst, dass mein Glaube im Grunde zu klein ist, als dass ich mir vorstellen könnte, dass all das, was ich da draußen an Faszinierendem in der Natur sehe oder auch an dem Naturphänomen Mensch, noch mehr wertschätze, was der alles kann, seitdem ich es auch nicht mehr kann an Bewegung, was so empathisch, liebevoll, intelligent, klug ist, dass das unmöglich aus Versehen passiert sein kann, sondern dass dem auch was empathisch, kluges, intelligentes zugrunde liegen muss. Manche nennen es Energie, manche nennen es wie auch immer Universum, manche nennen es Gott. Und sonst würde das für mich alles hier keinen Sinn machen. Und dementsprechend ist mein Glaube und mein geistiges Leben auch das, was mir Sinn stiftet. Der nette Nietzsche sagte ja schon, wer ein Warum zum Leben hat, kommt mit jedem Wie zurecht. Kennst du sicher. Viktor Frankl hat es ja dann in seine Arbeit aufgenommen und den feiere ich auch sehr. Und so ist dann auch mein Glaube und mein geistiges Leben auch mein Warum. Weil ohne, wenn das alles keinen Sinn mehr machen würde, wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre und ob ich überhaupt noch da wäre. Und weil du fragst, wie es praktisch aussieht, ja, ich starte jeden Tag bewusst mit meinem Leseplan und versuche mit einer stillen Zeit zu starten und wenn es geht, auch den Tag so zu enden. Ich bin viel von Menschen umgeben, hast du jetzt gerade hier gemerkt, um allein hier mein Mikrofon einzurichten, brauche ich ja schon Hilfe von Leuten und dann bin ich auf der anderen Seite immer ganz froh, auch alleine zu sein und im Stillen zu sein und Meditationsgebetszeit, wie man es nennen mag, zu haben und gemeinsam mit meiner Frau auch jeden Abend nehmen wir uns auch nochmal Zeit und gehen durch. Wenn wir denn zusammen sind. Sie dreht gerade einen Film in Schweden, ich drehe hier am Rad, da schaffen wir es nicht immer. Aber wenn wir denn da zusammen sind, nochmal so uns bewusst zu besinnen, für was wir überhaupt alles dankbar sein können, weil es gibt natürlich 184 Gründe und Dinge, die zum Kotzen sind. Aber ich behaupte, es gibt auch mindestens genauso viele, für die wir dankbar sein können. Und so So hangelt man sich durchs Leben. Wie gesagt, ich könnte noch viel davon erzählen, wie das weiter aussieht. Aber ich
Danke.
mache mal einen Punkt. Danke
Dankeschön.
dir.
Danke fürs Teilen. Super schön. Und irgendwie auch so, ja, ich find's schön, wie du das auch nochmal aufgegriffen hast, dass diese Beziehung, kann ich auch sagen, so manchmal ist es eine Fernbeziehung, manchmal ist man sich total nah und man telefoniert alle 5 Minuten so ungefähr nach oben. Und dass ja auch gerade irgendwie das ist, ne, dass das so eine Beziehung ist, die lebt und die wir selber so gestalten können. Und dass das was ist, was so im Fluss ist einfach und das Leben begleiten kann. Du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass du natürlich viel von Menschen umgeben bist, von denen du oder wo du angewiesen bist, dass sie dich unterstützen. Wenn wir über Vertrauen sprechen, weil für dich, du musst ja noch mal ganz anders Menschen gerade vertrauen, dass sie für dich da sind, als jetzt ich zum Beispiel, wo ich vieles alleine noch machen kann. Was macht es mit dir, das Wort, was für mich so kam bei dir die ganze Zeit, so dieses so to surrender, also so dieses, ne, dieses, du musst ja eigentlich dich voll hingeben gerade dem Leben und anderen Menschen und vertrauen. Und was hilft dir da dabei oder was hat das vielleicht für dich auch verändert, wie du anders über Menschen denkst und wie wir füreinander da sein können, weil also ich stelle es mir irgendwie auch als total die schöne Erfahrung vor, zu wissen, dass es Menschen gibt, die dich so unterstützen und die so für einen da sind und einem so sehr helfen. Also was macht diese Erfahrung mit dir, so sehr angewiesen zu sein, Hilfe anzunehmen? Und gleichzeitig bist du ja jemand, der so in seiner Selbstwirksamkeit ist. Also du hast da ja irgendwie, du bist ja wie so. Ich stelle mir das Universum, wir sind, das ist ja alles immer so, wir haben ja diese Polarität, wir haben ja immer beides in uns von allen Seiten. Und bei dir interessanterweise lebst du beide Pole komplett. Also so dieses zum einen komplett Hilfe annehmen und irgendwie angewiesen zu sein und auf der anderen Seite aber auch komplett in deinem Selbstausdruck und in deiner Selbstwirksamkeit und in deiner inneren Eigenständigkeit zu sein. Und ich finde das so spannend. Wie fühlt sich das für dich an? Und war das für dich schwierig am Anfang, in diese Abhängigkeit zu gehen von anderen Menschen?
Ja, krass. Du bist ausgefuchst. Du sprichst aus, was hat, glaube ich, noch nie jemand so beleuchtet, aber im Grunde sehe ich es auch teilweise, auch wenn es absurd klingt, hast du ja tatsächlich, glaube ich, auch den Begriff des Geschenk benutzt. Ist nicht, natürlich, muss ich auch dazu sagen, natürlich nicht immer leicht, Hilfe anzunehmen und angewiesen zu sein. Und das ist mit einer meiner größten Herausforderungen. Auch in dieser sehr plastischen Abhängigkeit zu leben. Und trotzdem erfüllt es mich natürlich mit Dankbarkeit. Ich kann nicht sagen, dass ich hilflos bin. Ich brauche halt einfach Hilfe. Und ich weiß von vielen anderen, die irgendwie mit einer ähnlichen Diagnose rumrollen, dass die sich viel schwerer tun oder sehr schwer tun, auch Hilfe anzunehmen. Ich wage zu behaupten, durch irgendwie 20 Jahre Kunstturnerei, da wusste ich auch, wenn man schwierige Flugteile am Reck übt, muss man immer wieder Schritte zurück machen. Repetition. Bin in einem französischen Leistungszentrum groß geworden. Und immer wieder musste der Trainer kommen und Hilfestellung leisten. Und immer wieder war der Trainer da und hat unterstützt. Und keine Ahnung, ob es daran liegt, dass ich mir nicht so schwer tue, auch Hilfe anzunehmen. Und ich empfinde es tatsächlich mittlerweile auch fast, ich kann gar nicht von Privileg sprechen, das klingt fast zynisch, aber ich würde fast sagen, ich habe es echt einfach zu erkennen, dass wir einander brauchen und dass wir auch darauf angewiesen sind, uns hinzugeben, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist und dass es keinen Sinn macht, sich alleine dadurch zu kämpfen, durch dieses Leben und zu sagen, ich schaffe das alles, ich schaffe das schon alleine und kann alles selbst und ich finde es so, im Grunde hat mir eigentlich so die Erkenntnis meiner Abhängigkeit, auch wenn es paradox klingt, auch eine neue Form von Freiheit Geschenk, das auch anzunehmen, dass ich mich hingeben muss, weil im Grunde sind wir ja alle abhängig und sind wir alle aufeinander angewiesen, klar abhängig vom Wetter, vom Arbeitgeber, von dem Ort, wo wir geboren werden, spätestens von unserer spezifischen DNA, aber auch draußen, jeder noch so krasse Business-Typ, der noch so selbstwirksam cool durchs Leben geht, ist auch froh und dankbar, dass es die Leute gibt, die die Kanalisation bauen, diese Röhren in die Erde pflanzen, wo seine, Entschuldigung, Kacke durchfließt. Wir haben die wunderbaren Menschen, die jeden dämlichen Morgen um 3 Uhr aufstehen, um unsere Brötchen zu backen, die für uns putzen, die uns sauber machen. Ich bewundere die Putzkräfte an den schmutzigen Flughäfen zum Teil, die mit einem Lächeln die Toiletten putzen. Wir sind so umgeben von so vielen Menschen, die unser Leben, dass wir leben, überhaupt möglich machen. Und deswegen meine ich, ich habe es irgendwie da fast ein bisschen einfacher, weil ich habe meinen 180 Kilogramm Demutspanzer immer dabei und weiß, ob der Co-Abhängigkeiten, und Abhängigkeit ist mittlerweile so ein negativ konnotierter Begriff, was ich schade finde, weil könnte es auch Verbundenheit nennen. Mhm. Wir sind eben alle miteinander verbunden und aufeinander angewiesen, und das dankbar anzunehmen und dann, wie du sagst, zu nutzen für den anderen Pol, um miteinander wirksam zu sein, ist im Grunde was sehr Schönes und führt einem nur vor Augen, wie dämlich und sinnlos es ist, sich ständig die Köpfe einzuschlagen.
So schön. Auch ich, so witzig, also was heißt witzig, aber ich sehe es einfach genauso, dass dieses, dass in der Abhängigkeit, also in der Akzeptanz der Abhängigkeit, die wir voneinander alle haben, unsere größte Freiheit liegt. In dem Moment, wo wir das akzeptieren, dass wir einander brauchen, dass wir miteinander verbunden sind, sind wir erst frei. Vorher sind wir die ganze Zeit in diesem Gefängnis von, ich muss alles alleine machen, oder wir sind irgendwie getrennt, ich gegen dich. Und das ist ja am Ende die größte Lüge, die wir als Menschen leben können, weil am Ende kann niemand ohne den anderen.
Ja. Ich ahnte das schon, Laura. Dass wir einen oder anderen Punkt der gleichen Meinung sind, was ich schon sonst von dir hören durfte, dachte ich, ja Mann, Vergebung, genau. Also es wundert mich jetzt nicht, dass wir uns beipflichten können.
Vergebung, schönes Stichwort. Let's go.
Ich wollte nur ein Beispiel nennen von vielen.
Aber ich finde, Vergebung ist einfach eins für mich der Schlüssel für ein erfülltes Leben. Wem musstest du in deinem Leben vergeben und was hat dir dabei geholfen?
Hm.
Musstest du dir selber vergeben?
Ich denke ja. Also muss ich vielleicht auch zum Hergang zwei Sätze schildern. Also ich hatte damals diese Anfrage, ich habe als Akrobat und Stuntman gearbeitet, um mir hin und wieder, das war so meine Alternative zum Kellnern. Und als Kunstdonat hat man sich halt gewisse Fähigkeiten angezüchtet. Und dann hatte mich damals ein Stunt-Koordinator gefragt, der seit schon 20 Jahren die Aktionswetten für diese Wetten-Das-Sendung organisiert, ob ich denn nicht, er hatte meine Mappe mit meinen Fähigkeiten, was ich halt alles so konnte, Treppen runterfallen und diese Akrobatiknummer und diese. Und da gesagt, oh, das ist ja ein Typ mit vielen Talenten. Und dann hatte er vorgeschlagen, mich da in dieser Sendung anzubieten, und dann waren die ganz Feuer und Flamme und hat gesehen, dass ich auch für diese komischen Trampolinschuhe, die ich natürlich sehr gefeiert habe als Turner, wo ich schnell Botschafter wurde und viele Auftritte mit hatte, gesagt, oh, daran sind die sehr interessiert, willst du das nicht machen? Und ich habe im ersten Moment gesagt, nee, ich habe Wettkämpfe, ich hab damals sowohl für die französische als auch die deutsche Liga geturnt und ich habe gerade ein Schauspielstudium begonnen. Wollte also ernstzunehmender, seriöser Schauspieler werden, mich nicht für so eine voyeuristische Sendung zum Affen machen. Und dann hat er wieder nachgefragt, nachgebohrt und ich habe wieder gesagt, nee, ungern, ist mir unangenehm. Und meine Kunstturntrainer, die sehen es auch nicht gerne, wenn wir unsere lang trainierten Fähigkeiten für solche Dinge hergeben, weil wir sollen ja für die Wettkämpfe fit sein. Und wie gesagt, wollte auch ja, wie gesagt, Schauspieler werden. Und dann hat er auch noch ein drittes Mal gefragt. Und dann habe ich angefangen, also will heißen, ich hatte so ein gutes Bauchgefühl. Einfach von vornherein. Und dann habe ich angefangen abzuwägen, okay, krass, die Garage ist ja heftig, da kann ich mein Studium finanzieren, ich könnte mein Auto behalten, ich könnte die Miete bezahlen, ich muss nicht ständig noch mehr Jobs annehmen. Und da bin ich ja erst mal ein paar Jahre abgesichert mit der Garage für mein Studentenleben. Habe dann viele Menschen gefragt, habe meinen Studiengangsprofessor und Leiter gefragt, weil man sich die ersten 3 Jahre nicht öffentlich zeigen darf. Hatte ich eigentlich gehofft, dass er mir keine Spielgenehmigung erteilt. Dann hat er gesagt, ach, mach das ruhig, du bist Schauspieler, du brauchst die Kohle früh genug. Nach ein paar Monaten wird sich keiner mehr an dein Gesicht erinnern. Geh da ruhig hin. Ach, ja, Mist, jetzt habe ich auch noch von dem das okay. Hab dann noch Leute, die ich für klug erachtet habe oder immer noch gefragt in meinem Umkreis. Klar gab es dann Freunde, die gesagt haben, ey, Aftershow-Party mit Cameron Diaz, da musst du unbedingt hin. Aber dann schlussendlich war auch einer der Gründe, es ist sehr gut, wenn du vor über 10 Millionen Menschen was von deinen Idealen erzählen kannst, musst du eigentlich dahin, das ist doch voll die Chance. Naja, warum ich das erzähle, ist, dass obwohl ich ständig innerlich dagegen angekämpft habe, habe ich dann irgendwann zugesagt. Und dann bin ich so auf die Schnauze gefallen. Und das wiederum hat natürlich dazu geführt, dass ich mich extrem geärgert habe, über mich selbst vor allem. Und dachte, du Idiot, du wolltest es doch eh nicht machen. Und jetzt hast du es so aus so pseudo, ja, wirtschaftlichen Gründen, muss ich ehrlich sagen, aus Gründen irgendwie, hab dann sogar damals in der ortsansässigen Hannoveraner Kirchengemeinde Leute gefragt, die gesagt haben, ey, wenn du was Sinnvolles erzählen kannst, musst du da hin. Und das hat natürlich so auch mein Vertrauen zu mir selbst, weil wir vorhin über Vertrauen gesprochen haben, auch in die Brüche geraten lassen. Ich habe viel gezweifelt, viel gehadert und musste natürlich auch mir selbst vergeben irgendwann. War wahrscheinlich mit das Schwerste. Viele Fragen auch nach meinem Papa, der maßgeblich beteiligt war an meinem Unfall. Das war aber schnell ausgeräumt, scheinbar. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber das Erste, was ich wohl gesagt habe, als ich aufgewacht bin und mein Papa war da, tut mir leid, Papa, dass ich dich damit reingezogen habe. Da war uns schnell klar, dass dann nichts zwischen uns steht. Wäre wahrscheinlich oder ist wahrscheinlich ein sehr wichtiger Vergebungsprozess, gerade in der Familie. Aber wenn man kann keine Lebensvermeidung durch Risikovermeidung betreiben und da war für mich auch gar nicht großes Risiko. Ich hatte die Aktion schon hunderttausende Male gemacht. Das war für mich sicherer als Auto- und Straßenbahnfahren. Aber das war natürlich wichtig auszuräumen. Später habe ich dann von Schweizer Ärzten gehört, also wärst du bei uns rehabilitiert worden oder bei uns in der Notaufnahme gewesen, dann wärst du jetzt nicht querschnittgelähmt. Da sind wohl, also ich war auch 3 Tage lang nach dem Unfall, ging es mir gut. Dann sind einige Fehler wohl passiert, die dann dazu geführt haben, dass es eine Einblutung gab. Und dann stieg erst die Lähmung hoch. Und Gott sei Dank, kann ich sagen, bin ich da nicht verbittert gewesen. Habe ich natürlich auch schon meine Fragen gehabt. Ich habe auch darauf vertraut, wieder mal, dass die haben schon ihr Bestes gegeben. Die haben natürlich nicht bewusst und gerne ist da ein Fehler eingetreten. Und außerdem kann ich es eh nicht mehr ändern. Und das ist irgendwie so ein Teil des Vergebungsprozesses, glaube ich, auch den Menschen, dem System, mir selbst gegenüber. Ich kann es nicht ändern. Ich will nicht in die Vergangenheit gerichtet nach einem Warum fragen, sondern eher in die Zukunft gerichtet jetzt nach einem Wozu fragen. Weil ich es ähnlich sehe wie du, dass Vergebung eins der wichtigsten, heute will ich nicht mehr Waffen sagen, Werkzeuge, eine der wichtigsten Werkzeuge ist, die wir so haben, die super schwer ist, auch in Anspruch zu nehmen, aber was sich immer wieder lohnt, weil wenn man nicht vergibt, ist man selbst derjenige, der die Last schleppt. Oh nein, du nickst immer so lieb, Laura.
Ja, nein, es ist so schön. Ich könnte dir stundenlang zuhören, wirklich. Ich bin ganz, ganz tief berührt tatsächlich in mir, weil das so viel bewegt einfach. Und ich natürlich habe ich nicht die gleiche Erfahrung gemacht wie du, nichtsdestotrotz kann ich es so nachfühlen. Und ich glaube, alle, die auch zuhören, diese Momente, deswegen ist es so schön, dass du über das Bauchgefühl gesprochen hast, weil für mich, ich habe so für mich die Formel entdeckt für mein Leben, um glücklich und erfüllt zu sein, ist Intuition plus Intention, also wirklich sehr intuitiv durchs Leben zu gehen, aber eine klare Intention zu haben, wofür du dieses Leben nutzen möchtest, mit einer guten Prise Liebe dazu, das ist dann bist du auf einem richtig guten Weg. So. Und das ist gerade das, was ich für mich lerne, weil ich in meiner Vergangenheit, ich habe so eine gute Intuition, wirklich, ich bin wie so ein, ich weiß nicht, was das in mir ist, es ist wirklich der sechste Sinn, das ist so crazy. Und ich war so eine Meisterin da drin, diese Intuition zu ignorieren. Und es ist mir so oft so extrem auf die Füße gefallen, mit wirklich auch sehr dummen Entscheidungen, großen dummen Lebensentscheidungen, die ich dadurch getroffen habe. Und wo ich jetzt immer mehr auch in diesen Punkt komme, mir zu vergeben, dass ich nicht darauf gehört habe und jetzt immer mehr dahin komme, dass mich all diese dummen Entscheidungen wie so dahin gepresst haben, jetzt wirklich mit meiner Intuition so zu sein und wirklich so zu sagen, okay, ohne meine Intuition werde ich überhaupt gar keine Entscheidung mehr treffen. Würdest du sagen, weil ich finde, das ist ja das Schöne bei einem Vergebungsprozess, natürlich zum einen erstmal durch die Wut zu gehen, durch auch all diese Gefühle zu gehen, die da sind, die auch so wichtig sind, da irgendwie in die Annahme, in die Heilung zu kommen, um dann ja im nächsten Schritt auch irgendwie gucken zu können, okay, was du auch gesagt hast, und wozu war das jetzt gut? Wozu habe ich diese Erfahrung gemacht? Würdest du sagen, dass du heute besser bist, auf deine Intuition zu hören?
Ja, ich finde es nach wie vor einen spannenden Spagat, weil es wäre jetzt fast eine Rückfrage gewesen, was macht man, wenn so ein Bauchgefühl oder überhaupt Gefühle, Emotionen dialektisch oder im Gegensatz stehen zu einer rationellen Entscheidung.
Immer damals das Bauchgefühl. Immer. Das ist wirklich, für mich ist es so, ich hatte jetzt im letzten Jahr, ich hatte drei Major-Entscheidungen, sowohl privat als auch beruflich. Und rational hätte immer sehr viel dafür gesprochen. Bauchgefühl, ganz klares Nein. Und ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört. Und auch wenn es wirklich mit Abstand jeweils der schwierigere Weg war oder der aufwendigere, war es komplett der richtige. Und was ich so spannend finde, jedes Mal, wo ich dann Nein gesagt habe und auf meine Intuition gehört habe, ich habe danach nie wieder an der Entscheidung gezweifelt. Und das ist das Spannende. Das ist danach, es ist dann so Nein und ja, es ist jetzt nicht unbedingt der leichtere Weg, aber es ist richtig. Und das finde ich so spannend, dieses dann so gefestigt zu sein in der Entscheidung, ist bei mir 1000-mal stärker, wenn es aus meinem Bauchgefühl ist, als rational.
Ja. Ja, also diesen Entschluss hatte ich damals auch getroffen. Okay, in Zukunft will ich weniger vernünftig sein und weniger auf Vernunftgedanken, rationell abgewogene Argumente hören, sondern mehr auf dieses merkwürdige Gefühl, weil ich manchmal Emotionen auch für irreleitend halte, beziehungsweise manchmal, ja.
Das ist schwerer zu greifen.
Ich mag diesen Satz zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum der Freiheit, so dass man auch, wenn irgendwie was einen emotional auch triggert, das auch nochmal zu überprüfen und dem auch seine Zeit einzuräumen und nochmal schon auch drüber nachzudenken, weil ich glaube schon, dass der Verstand auch was Sinnvolles ist, dass wir mitbekommen.
Und es ist so wichtig, was du sagst. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen den Emotionen, die in uns getriggert werden, und dem Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist was für mich darunter liegt. Das ist wie deine Urweisheit, dein Urwissen, was sozusagen. Das ist wie, ich habe mal so ein schönes Interview gehört, ich weiß es gerade leider nicht mehr genau, wer da gesprochen hat. Auf jeden Fall ging es darum, dass die Wale bis zu 4000 Meter unter der Wasseroberfläche schwimmen und dort singen und dort der Gesang am weitesten reisen kann, weil es dort natürlich am ruhigsten ist. Und für mich ist das unsere Intuition. Dieser Ort, wo wir runtersinken in uns, wo es ganz still ist und wo wir unseren Gesang singen können, der dann reisen kann, dahin, wo er hingehört. Und dieses Triggern sind für mich die Wellen oben auf dem Meer. Da ist nichts, da solltest du keine Entscheidung treffen. Ja. Sondern die Intuition ist dieses Runtersinken in dich und in diese innere, in dieses 4000 Meter tief in deinem eigenen Meer. Und das ist für mich die Intuition.
Ja. Ja, nur blöd, dass es immer so laut ist.
Ja.
dann hört man seinen Wal nicht so gut.
Das stimmt.
Singen. Wenn's,
Ich habe eine Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Und das ist die letzte Frage, die ich dich heute fragen werde. Stell dir vor, du lebst noch ein unglaublich langes, erfülltes, schönes, aufregendes, abenteuerlustiges, vielseitiges Leben. Ja, machst dein Ding, wirst weiterhin als Schauspieler auf Bühnen stehen, ganz viele Menschen motivieren und glückliche Ehe haben. Und irgendwann ist der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde zu dir kommen und würde sagen, Samuel, hi,
Hi.
geht's? und würde sagen, du pass auf, heute ist der letzte Tag deines Lebens. Ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift mitgebracht. Wenn es nichts gäbe, was von dir bleiben würde, nichts von deinen Büchern, nichts von Videos, Podcast, Film, es würde nichts mehr geben, nur dieses weiße Blatt Papier und drei Dinge, die du darauf schreiben könntest. Was würdest du aufschreiben?
Das ist hart. Drei Dinge, drei Begriffe.
Nee, ist nicht,
Oder
es können auch drei Weisheiten sein, drei Botschaften, drei Dinge, von denen du dir wünschen würdest. Wenn das alles wäre, was bleiben würde, was du gesagt hast, was würdest du dir wünschen, wonach wir leben, was die Menschen wissen sollten?
Ja, ich hätte damit rechnen können, und wollte mich eigentlich auch darauf vorbereiten, aber habe ich ein bisschen zu lange an den Haaren rumgemacht, damit die ja auch gut sitzen, weil ich wusste nicht, ob wir das Bild. Und heute hatte ich echt einen Bad Hair Day, deswegen ging es auf Kosten dieser Antwort. Und jetzt muss ich da doch.
Dafür sitzen die Haare perfekt.
Na, es geht, ich finde es immer noch nichts. Egal. Deswegen muss ich jetzt sprechend denken oder denkend sprechen. Und ich befürchte, so kennen, wie ich mich kenne. Ich bin schon meistens meiner Meinung, aber manchmal auch nicht. Wahrscheinlich gebe ich heute eine andere Antwort als morgen oder gestern.
Das ist auch voll okay. Es geht darum, was du heute in diesem Moment fühlst.
Ja, aber ich, wie gesagt, ich denke laut und vielleicht kann ich dann am Schluss der 3 dieser Dinge nennen. Also natürlich hier freier Christenmensch oder Kirchenmaus würde ich intuitiv immer, aber es ist, glaube ich, gar nicht so intuitiv, es wäre eher auswendig gelernt. Ja, Glaube, Hoffnung, Liebe. Dafür würde ich immer appellieren. Das sind so drei der stärksten Dinge auch in meinem Leben. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, dann nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Das kommt so quasi auswendig aus mir raus. Und wenn ich, während ich spreche, denke, würde ich auch gerade in unserer heutigen Zeit, gerade aktuell, wenn ich mich draußen umschaue und echt bekümmert darum bin, auf der einen Seite, wie viel geklagt wird und gemeckert und gejammert und gehetzt, ohne wirklich zu leiden, wo ich mir lieber ein Beispiel auch nehme an den Leuten, die leiden, ohne zu klagen, und wo wir so schlecht auch übereinander reden und so unwertschätzend miteinander umgehen, dass ich auf dieses weiße Blatt Papier auf jeden Fall auch den Begriff der Demut schreiben wollen würde, was für mich auch impliziert einen Mut zum Dienen. Also klar, meine Frau und ich, wir kappeln uns ständig, was ist jetzt das Wichtigere und was steht an erster Stelle, Selbstliebe, Nächstenliebe und so. Und natürlich sind wir uns beide im Klaren, es muss nebeneinander koexistieren. Aber ich habe so das Gefühl, so der eigene Egoismus ist in uns schon ganz gut verankert. Deswegen würde ich immer auch, und da gibt es genug auch, die dafür appellieren, würde ich auf dieses weiße Blatt auch dafür appellieren, sich nicht nur um sich selbst zu drehen, sondern den Blick zu weiten, und damit im wahrsten Sinne des Wortes den Horizont zu erweitern und auch auf andere zu schauen, zu überprüfen. Weil ich weiß, auch aus meiner Erfahrung, dass es nicht nur anderen hilft, wenn ich versuche, jede Form von Ungerechtigkeit, schafft jede Art von Unterdrückung ab. Helft, wo ihr könnt. Hilft nicht nur der Welt, hilft nicht nur den Menschen, sondern hilft mir wiederum auch und erfüllt mich auch. Also Demut, Mut zum Dienen. Über Vertrauen haben wir gesprochen. Ich würde immer dafür appellieren, dass man an seiner Vertrauenswürdigkeit arbeitet und trotz allem immer auch Vertrauensvorschübe gibt, Weil ich glaube, dass das Vertrauen dann auch zurückkommt. Jetzt habe ich ganz viel gequatscht. Ich weiß nicht, ob das weiße Blatt schon längst voll ist. Und ich fand eigentlich wirklich was heute in diesem Moment, deinen Begriff der Prise Liebe. Das hat mir gut gefallen, was du vorhin gesagt hast, die Prise Liebe aufgreifen, weil ich glaube, Liebe besiegt Angst. Liebe kann so viel und Liebe ist quasi, also ich denke, Vergebung ist quasi ein Resultat von viel Lieben, sich selbst lieben und andere Liebe. Klingt jetzt kitschig, ich weiß, aber ich mag ja Kitsch. Hm?
Ich auch. Let's be kitschig.
Ja.
Samuel, danke schön. Wirklich, ich bin ganz, ganz tief berührt. Ich fühle mich wahnsinnig verbunden mit dir, mit deinem Sein, mit deinem Weg, mit allem, was du uns schenkst durch dein Sein und was wir durch dich lernen dürfen. Und ich wünschte, die Menschen würden nur 10% von deinem großen Herzen und von deiner Art, wie du das Leben und die Welt siehst, für sich selber auch leben, weil dann würden wir schon in einer wirklich, wirklich anderen Welt leben. Also wirklich einfach danke für dein Sein, danke für alles, was du machst, danke, dass du die Hoffnung behalten hast, danke, dass du gelernt hast, dir wieder zu vertrauen, dem Leben wieder zu vertrauen und dadurch uns allen dadurch Hoffnung schenkst. Also vielen, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Ich freue mich aufs nächste Mal, wann auch immer, wo auch immer.
Dankeschön. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und jetzt wirklich innerlich einfach das Gefühl hast, du willst reinspringen ins Leben und loslegen und wieder an dich selber glauben und ans Leben glauben und ja, dir selber diesen Raum geben, in deine Wirksamkeit zu kommen. Und ich freue mich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler und mir natürlich gerne deine Gedanken zu der Folge heute dalässt. Was hat dich inspiriert? Was hast du für dich mitgenommen? Folge natürlich auch super gerne Samuel. Ich verlinke alles von ihm in den Shownotes und hoffe, dass es dir gut geht, dass es dich diese Folge inspirieren durfte, dass du dir und deinem Weg vertraust, dass du weißt, es gibt immer irgendwo ein Licht, das auf uns wartet. Und wenn wir unser Herz dafür öffnen, kann uns dieses Licht auch finden. Und dass wir alle unser ganz eigenes Timing in unserem Leben haben. Dass es nicht darum geht, wer schneller ankommt oder irgendwie sowas, sondern dass es darum geht, dass du bei dir selber ankommst und dass du dir erlaubst, in Kontakt zu kommen mit dir, mit dem Menschen, der du bist, was du hier in diese Welt bringst und das zum Ausdruck bringst. Schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste. Deine Laura.